Werde dir bewusst, wie oft du am Tag isst. Und wenn du schon weißt, okay, ich tendiere echt dazu, viel zu snacken, stell dir mal einen Timer. Wenn du etwas gegessen hast, stell dir einen Timer von 2 bis 3 Stunden und nimm dir vor, in diesem Zeitraum nichts zu essen. Und das kann schon mal ein erster guter Schritt in die Richtung sein, seltener zu einzelnen Mahlzeiten zu greifen, seltener zu Snacks zu greifen.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
In Deutschland sind laut dem Robert-Koch-Institut über 46% der Frauen und über 60% der Männer übergewichtig. Dazu zählt auch das Thema Adipositas. Laut aktuellen Umfragen ist fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland mit seinem Gewicht unzufrieden und 45% der Deutschen würden gerne abnehmen und haben explizit den Wunsch, Gewicht zu reduzieren. Aber die Frage ist doch, wie kann ich nachhaltig abnehmen, um diesem Wunsch auch gerecht zu werden? Welche Rolle spielt dabei die richtige Ernährung und welche Mythen gibt es rund um das Thema Abnehmen? Warum ist es wichtig, den passenden Punk auf den Teller zu bringen? Über dieses Thema spreche ich heute mit der Ernährungsexpertin Barbara Gronseder. Barbara, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Matthias. Danke für die Einladung.
Barbara, es gibt viele selbsternannte Ernährungsexpertinnen und Experten auf dem Markt. Die findet man auch gerne bei Social Media. Aber mit dir haben wir wirklich eine Expertin. Du bist studierte Ernährungswissenschaftlerin, kennst dich also wirklich in der Tiefe mit den Themen aus. Und was ich eben sehr spannend finde, Teil der Geschäftsführung und auch, wie ich weiß, auch Teil des Kundenservice oder der Kundenbetreuung direkt und Produktentwicklung, gehört alles mit dazu. Von Foodpunk, was das genau ist, wollen wir später nochmal von dir erfahren. Und viele sagen es, bei dir ist es wirklich der Fall, du hast tausende Menschen begleitet auf dem Weg, langfristig und gesund abzunehmen und mit Ernährung auch auf einem normalen Niveau umgehen zu können. Und diesen Wissensschatz würde ich ganz gerne heute anzapfen und die Zuhörenden mitnehmen, auf dem Weg richtige Ernährung und Abnehmen wirklich zu kombinieren. Lass uns deshalb direkt einsteigen. Ich habe die Zahlen eben zu Beginn genannt. Warum haben so viele Menschen ein Problem mit ihrem Gewicht? Um was geht es dabei? Was ist der Grund dafür?
Man spricht ja mittlerweile sogar schon von einer Epidemie des Übergewichts und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass es vor allem damit zusammenhängt, dass wir zu viel essen. Was eben davon kommt, dass wir unsere Nahrungsmittel mittlerweile so hoch verarbeiten, dass die Hunger- und die Sättigungsregulation im Körper nicht mehr richtig funktionieren, wir einfach zu viel essen und einfach gar nichts dafür können, weil uns diese Lebensmittel quasi auf hormoneller Ebene so manipulieren, dass wir gar nicht mehr aufhören können zu essen. Aber ich denke, darauf gehen wir vielleicht nochmal genauer ein. Aber das ist eben ein großer Punkt, die Überernährung. Wir essen zu viel und zu hoch verarbeitet.
Das ist schon direkt der erste spannende Punkt. Da gehen wir direkt drauf ein. Ich merke das nämlich schon, weil du hast es gerade gesagt, dass ein zu viel Essen zu mehr Gewicht führt. Das ist den meisten wahrscheinlich klar. Aber du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt und das könnte der entscheidende Schlüssel vielleicht sogar schon sein, dass die Regulation von Hunger und Sättigung gestört ist. Da müssen wir erstmal einsteigen. Was ist denn Hunger und Sättigung und wie funktioniert das im Körper?
Ja, ist tatsächlich so ein ganz wichtiger Punkt. Denn diese Hunger- und Sättigungsregulation im Körper, das ist ein ganz, ganz komplexer Mechanismus aus Hormonen, aus Molekülen, die das Ganze steuern mit Hilfe des Gehirns. Da gibt es verschiedenste Regelkreise. Das ist wirklich ein super komplexer Prozess. Und der kann eben durch diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die wir ja leider mittlerweile zuhauf in unserer Ernährung haben, so aus der Bahn geraten, dass wir einfach nicht mehr wirklich wissen, wann wir satt sind oder es gar nicht mehr merken, wenn wir einfach genügend gegessen haben oder ständig zu Nahrung greifen, keine Essenspausen mehr haben. Und das hat im Endeffekt zur Folge, dass wir zu viel essen.
Und wenn ich jetzt Hunger und Sättigung vom Gefühl mir mal überlege, dann weiß ich, und du hast gesagt, es spielen verschiedene Stoffe eine ganz entscheidende Rolle. Das Gefühl ist wirklich etwas, was ja hormonell reguliert werden kann. Und es ist aber auch gleichzeitig etwas sehr Natürliches. Mhm. Ja? Also wenn es nicht so wäre, hätte es sich im Laufe der Evolution nicht durchgesetzt, dass wir auch Hunger und Sättigung verspüren können. Was sind denn Gründe dafür, dass das, du hast es schon mit der Ernährung gesagt, dysreguliert wird, also dass ich häufiger Hunger habe. Ist das dann richtiger Hunger, der auch hormonell so gesteuert wird oder gibt es dafür andere Ursachen?
Mhm. So richtiges Hungergefühl, glaube ich, kennen die wenigsten von uns heutzutage noch richtig. Denn wenn man so, mal so richtig starken Hunger verspürt, das merkt man, wenn es richtiger Hunger ist. Und meistens essen wir ja aus anderen Gründen. Meistens ist es so eine Motivation zu essen, so eine Lust zu essen, so eine Befriedigung hedonistischer Verlangen, die wir haben, weshalb wir essen. Oft spielt da emotionales Essen beispielsweise noch eine Rolle. Also gibt außerhalb dieses Hungergefühls noch ganz viele weitere Gründe, warum wir zu Essen greifen.
Wie kann ich denn sinnvoll das Hunger- und Sättigungsgefühl, wenn ich genau dieses bei mir selbst kennen würde, ja, also wenn ich merke, okay, ich habe ein Thema mit meinem Gewicht, vielleicht auch mit meinem Körper, Fettanteil, ich möchte mit meiner Ernährung etwas verändern und komme dem Prozess näher und sage so, ja, okay, irgendwie Hunger und Sättigung, ich habe immer Hunger, ich habe immer ein Hungergefühl. Was kann ich denn konkret machen, um mein Hunger- und Sättigungsgefühl wieder in Regulation zu bringen?
Diese Frage kommt spannenderweise auch ganz oft von unseren Kunden, die es auch gewohnt sind, beispielsweise ganz oft am Tag zu essen, die natürlich ihre Hauptmahlzeiten kennen, wie Frühstück, Mittag, Abendessen, zwischendurch aber ganz viel snacken und zu kleineren Mahlzeiten greifen. Und an dem Punkt ist immer mein erster Tipp, den ich Ihnen mit an die Hand gebe, fokussiere dich doch mal wirklich auf das Frühstück, Mittag, Abendessen. Geschalte dein Frühstück mal so, dass du dir sicher sein kannst, du bist bis Mittag satt. Und das Mittagessen gestaltest du so, dass du wirklich bis zum Abendessen satt bist. Da kommt natürlich gerne mal die Rückmeldung so, ja, aber ich brauche zwischendrin was. Alleine für die Nerven brauche ich was. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Ich brauche allein was für meine Nerven, damit ich den Chef wieder ertrage. Und genau wenn du solche Gründe hast, zwischendurch was zu essen, dann weißt du, es ist gar kein richtiger Hunger, sondern es ist die Lust, was zu essen. Es ist die Gewohnheit, was zu essen. Es ist rein emotionales Essen, warum du jetzt genau etwas brauchst.
Jetzt wäre natürlich, können wir vielleicht auch mitgeben, was wäre ein richtiges Frühstück, wo ich sagen würde, okay, das hält auch in der Sättigung vor. Also ich denke jetzt an Makronährstoffgruppen beispielsweise, also Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, auf was sollte ich achten? Weil Hunger natürlich auch dadurch entstehen kann vielleicht, dass, oder ein Hungergefühl, dass wenn ich sehr zuckerreich essen würde, ich eher ein Insulinthema bekommen würde und das zu Schwankungen führen. Also wie sieht ein Frühstück aus, wie sieht ein Mittagessen aus, wie sieht ein Abendessen aus?
Also so wie so ein Frühstück erstmal nicht aussehen sollte, da kann ich gerne mal ein Beispiel geben. So das gute alte Nutella-Brot und Orangensaft morgens. Alles von dem enthält sehr, sehr viel Zucker, sehr viel Kohlenhydrate, was unseren Blutzuckerspiegel morgens gleich erstmal richtig in die Höhe steigen lässt. Die Kohlenhydrate werden schnell verdaut, der Magen ist schnell wieder leer, alleine dadurch bekommt man ziemlich schnell wieder Hunger, aber darüber hinaus ist der Blutzuckerspiegel mittlerweile schon Achterbahn gefahren, ist wieder in den Keller runter, nach diesem starken Blutzuckeranstieg und allein dieser Unterzucker, der dann kommt, der verursacht schon wieder Hunger. Das heißt, nach dem Nutella-Brot hat man spätestens 2 Stunden danach wieder Hunger und freut sich dann schon aufs Mittagessen, das dann kommen sollte. Diese Lebensmittel verursachen eben einen sehr starken Blutzuckeranstieg und sind eben auch hochverarbeitet. Es sind aber besonders die natürlichen, unverarbeiteten Lebensmittel, die unserem Körper helfen, dieses Hunger- und Sättigungsgefühl wieder richtig in den Einklang zu bringen. Morgens zum Frühstück empfehle ich unseren Kunden daher immer ein sehr proteinreiches Frühstück. Denn Protein, also Eiweiße, ist dann doch der Makronährstoff, der in der Verdauung dafür sorgen, dass dieses Sättigungssignal ausreichend bei uns im Gehirn ankommt. Proteine werden zudem relativ langsam verdaut, genauso wie die Fette, und halten uns dadurch einfach recht lange satt.
Okay, also eiweißreiches Frühstück. Was wäre das nächste Mittagessen? Was könnte uns da? Ist es auch wieder Eiweiß, wo ich den Fokus drauf lenken würde?
Es sollte immer in jeder Mahlzeit eine gewisse Proteinkomponente dabei sein. Und zwar nicht, weil einem das der letzte Fitness-Influencer, den man auf Instagram gesehen hat, gesagt hat, dass man immer das Protein braucht für die Muskulatur. Nein, einfach weil es uns satt hält und weil das Protein ein essentieller Makronährstoff für den Körper ist. Das heißt, wir müssen ihn zuführen. Der Körper ist angewiesen darauf. Und deswegen belohnt er uns im Anschluss auch mit diesem Sättigungsgefühl, um uns zu zeigen, hey, du hast genügend von dem Protein gegessen. Deswegen darfst du jetzt auch aufhören zu essen. Natürlich sollte jetzt nicht nur jede Mahlzeit aus Protein bestehen, sondern beim Mittagessen, genauso wie beim Abendessen, um hier gleich die Brücke zu schlagen, empfehle ich unseren Kunden immer, die Basis sollte Gemüse sein. Iss dich so gut es geht an Gemüse satt. Denn es liefert dir super wertvolle Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und da könnte ich jetzt noch x weitere aufzählen und zusätzlich auch noch Ballaststoffe, die dafür sorgen, dass unsere Nahrung langsamer verdaut wird und uns so wiederum länger satt halten.
Lass uns mal mit dem Wunsch weitergehen, den, wie gesagt, 45% der Bevölkerung gerne aussprechen, abnehmen zu wollen. So, was ist Abnehmen und was passiert letztendlich in dem Prozess?
Das, was die meisten Menschen unter Abnehmen verstehen, ist, den eigenen Körperfettanteil zu reduzieren. Das Spannende ist aber, dass es meistens an der Waage festgemacht wird, wie viel man wirklich abnimmt, also Gewicht verliert. Die Waage zeigt uns aber nur an, wie viel Gewicht habe ich verloren? Das könnte jetzt Gewicht in Form von Fett sein, aber auch in Form von Wasser oder Muskelmasse. Aber beim Abnehmen möchte man primär sein eigenes Körperfett abbauen.
Und Körperfett abbauen heißt letztendlich, Energie, die gespeichert ist, irgendwie verfügbar zu machen. Das heißt, im Grundsatz müsste ich mit der Ernährung, also ich habe einen wichtigen Regulationsmechanismus verstanden, nämlich Hunger- und Sättigungsgefühl wieder in Einklang zu bringen. Das kann ich über die Makronährstoffzusammensetzung in meinen Mahlzeiten beispielsweise. Also du hattest erwähnt, die Eiweiße im Frühstück beispielsweise oder eine Eiweißkomponente grundsätzlich bei den Mahlzeiten dabei zu haben, viel Gemüse dabei zu haben. Wir gehen auf da nochmal im Detail, glaube ich, auch drauf ein. Und die nächste Folge wäre, weil du sagtest, Überernährung ist so dieser Haupttreiber, gepaart mit dem psychoemotionalen Essen vielleicht, was dazu kommt. Also wir haben diese Hungersättigungsregulation und wir wissen jetzt ungefähr schon mal, haben schon mal so eine, gehört, in welche Richtung das geht. Und dann ist es das Thema, dass ich mich unterbilanzieren muss. Das wäre die simpelste Herangehensweise für die, die das nicht kennen. Also letztendlich, ich habe einen gewissen Kalorienbedarf im Grundumsatz oder einen Energiebedarf und habe ein bestimmtes Bewegungs- oder Verbrauchsverhalten über den Tag und ich bilanziere mich bewusst runter. Ist das dann auch der einzige Ansatz oder gibt es Ernährungsformen, wo man sagt, nee, braucht man gar nicht, weil man kann auch anderweitig abnehmen.
Also das stimmt schon. Damit man Körperfett abbaut, muss der Körper auf irgendeine Weise mehr Energie verbrauchen, als man über die Nahrung zuführt. Dieser Grundsatz ist an sich schon mal richtig. Aber es kommt auch ganz drauf an, wie man letztendlich abnimmt. Man könnte natürlich einfach beispielsweise nur die Hälfte essen und dadurch Kalorien einsparen. Aber wer will das schon am Ende? Das macht nicht glücklich, das macht nicht satt, man hat ständig Hunger. Das hat beispielsweise auch zur Folge, dass sich der Stoffwechsel runterreguliert. Das heißt, man müsste auf Dauer immer weniger essen, um weiterhin abzunehmen. Und das schadet unserem Körper aber letztendlich. Durch diese Herunterregulation des Stoffwechsels schützt sich der Körper nämlich vor dem Verhungern. Das ist so ein ganz wichtiger Mechanismus im Körper, den wir schon vor Urzeiten entwickelt haben, um so Hungerperioden, die es natürlich in der Steinzeit beispielsweise zuhauf gab, um die zu überleben. Sonst würde es uns als Menschheit heute wahrscheinlich gar nicht mehr geben.
Aber diesen Mythos, ich habe das nämlich auch noch mit aufgeschrieben, aber da können wir direkt schon mal drauf eingehen, den ziehe ich schon mal vor. Diesen Mythos, das heißt, oder vielleicht ist es kein Mythos, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich zu massiv unterbilanziere. Ja. So, also nicht das Prinzip, das müssen alle mitnehmen, nicht viel hilft viel, sondern es muss in einem gewissen Maße sein. Reduktion ist ein entscheidender Punkt, aber nicht, dass ich die ganze Zeit das Hungergefühl habe. Gleichzeitig ist es so, dass ich, wenn ich es deutlich massiv reduzieren würde, nur noch 50% der Energie zu mir nehmen würde, die ich eigentlich bräuchte, ich quasi in einen Hungerstoffwechsel komme, der mir signalisiert, ich speichere tendenziell eher Energie sogar mit ein und den Stoffwechsel runterfährt.
Diesen Fall mit der starken Unterbilanzierung, den du gerade genannt hast, ist tatsächlich der Fehler, warum die meisten Menschen am Ende erfolglos abnehmen und danach ihr Gewicht wieder vielleicht sogar deutlich mehr zulegen. Also dieser gute altbekannte Jojo-Effekt, wie wir alle von ihm schon mal gehört haben. Das passiert nämlich dann, wenn wir zu wenig essen. Das merkt unser Körper natürlich. Das ist eine richtige Extremsituation für unseren Körper. Er versucht, so gut es geht, Energie einzusparen, drosselt den Stoffwechsel runter. Wir frieren mehr. Der Körper baut Muskulatur ab und der Körper merkt sich das auch. Und danach, wenn wir wieder anfangen, normal zu essen, also normal in ganz großen Anführungszeichen, dann möchte der Körper so schnell es geht seine Speicher, die er verloren hat, wieder auffüllen. Das ist der gute alte Jojo-Effekt. Und danach kann es sogar sein, dass man noch mehr zunimmt, obwohl man nicht mehr isst, als man zuvor gegessen hat. Das passiert eben vor allem dann, wenn wir bei einer Diät zu strikt sind, wenn wir zu wenige Kalorien zu uns führen und vor allem dann, wenn wir unter unseren Grundumsatz landen. Also unser Grundumsatz, das ist die Energie, die der Körper braucht, alleine um am Leben zu bleiben. Und ein Grundsatz beim Abnehmen gibt es da auf jeden Fall, niemals unter dem Grundumsatz essen.
Okay, lass uns mal, weil es so viele Diäten gibt, aber lass uns mal so ein paar Diäten auf den Prüfstand nehmen und den Grundsatz mitnehmen. Also ich nehme jetzt mal diese, ich würde so beschreiben, so Bilanzierungsdiäten. Wir haben im Vorfeld auch dazu schon mal gesprochen, so FDH, also frisst die Hälfte, würde man beispielsweise sagen. Die Hälfte wäre wahrscheinlich unter dem Grundumsatz, wenn man sich das anschauen würde. Es gibt die Möglichkeiten, dass ich Kalorien direkt zähle, also das, was kommt rein und was verbrauche ich. Ob es Kalorien sind oder ob es Punkte sind, da gibt es ganze Ernährungskonzepte zu. Wie sinnvoll ist das? Ist das etwas, wo du drauf zurückgreifen würdest und empfehlen würdest, okay, mach mal nach Gefühl, lieber so FDH oder bilanziere das mal ordentlich?
Müsste ich mich jetzt entscheiden zwischen FDH und track mal deine Kalorien, dann würde ich definitiv empfehlen, dass man die Kalorien mal trackt und schaut, dass man bei einer bestimmten Kalorien, denn wie ich jetzt schon gesagt habe, man braucht ein gewisses Kaloriendefizit, um auch wirklich abnehmen zu können. Aber es geht nicht nur um die Kalorien, sondern ganz stark auch darum, wie ich diese Kalorien zu mir nehme. Also wie ich die verschiedenen Makronährstoffe aufnehme und auch welche Mikronährstoffe diese Lebensmittel noch zusätzlich enthalten. Jetzt könnte man natürlich hochverarbeitete Lebensmittel nehmen, die perfekt in die eigenen Makros passen, auch ausreichend Protein enthalten. Aber wir haben trotzdem Hunger. Und warum ist das so? Weil unsere Hunger- und Sättigungsregulation im Körper schlauer ist als wir selber. Okay. Unser Körper merkt, wenn er keine Mikronährstoffe mehr bekommt und signalisiert uns, hey, du musst mehr essen, damit du diese Mikronährstoffe aufnehmen kannst. Das hätte zur Folge, dass wir wieder mehr Hunger haben. Deswegen müssen wir nicht nur auf die Energiedichte von Lebensmitteln schauen, sondern vor allem auch auf deren Nährstoffdichte. Das heißt, wie viele Nährstoffe liefert mir eigentlich so ein Lebensmittel pro 100 Kalorien beispielsweise? Mhm.
Dann lass mal bei den Diäten auf dem Prüfstand auch nochmal eine andere Gruppe. Also das eine wäre die Bilanzierung und da sagst du schon, okay, man kann mal schauen, aber es ist eben auch wichtig in der Zusammensetzung. Mhm. Jetzt gibt es ja verschiedene Fokussierungen von diesen Makronährstoffgruppen. Also ich nenne mal so ein paar. Es gibt die Atkins-Diät. Das ist, glaube ich, so ein Thema aus den 80er, 90ern. Mhm. Also so sehr proteinreich wäre das eine Richtung. Es gibt Low-Fat, es gibt Low-Carb, es gibt aber auch High-Fat, also sowas wie ketogene Ernährung. Würdest du da einen bestimmten Schwerpunkt setzen oder sagen, genau die Richtung ist richtig? Also es muss x Prozent an Eiweiß sein oder alle müssen 70-80% an Fetten, an Energie quasi pro Tag zu sich nehmen. Wie gestaltest du das oder was hältst du von dieser Art der Ernährung über die Makronährstoffgruppen?
Auf die Makronährstoffverteilung muss man unbedingt schauen. Einfach weil die Makronährstoffe verschieden stark sättigen. Ich hatte ja schon erwähnt, das Protein beispielsweise sättigt sehr stark. Trotzdem sollte man jetzt nicht nur Protein essen. Auch gesunde Fette halten uns sehr lange satt. Darunter würde beispielsweise Olivenöl auch fallen. Das sättigt wirklich sehr lange. Dazu kommen aber natürlich auch noch die Kohlenhydrate, die der Körper auch auf eine gewisse Weise braucht. Aber auch die sollen uns lange satt halten und nicht nur reine Kohlenhydrate liefern, wie jetzt so ein Weißbrot, sondern bestenfalls in Form von Gemüse, das uns noch Ballaststoffe liefert und Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe. Oder wenn es Getreide sein soll, dann unbedingt die Vollkornprodukte, die unserem Körper halt einfach noch mehr geben als nur die Kalorien, die sie liefern.
Heißt aber schon, dass alle ihre Berechtigung haben, also alle Makronährstoffgruppen. Gleichzeitig würdest du jetzt nicht empfehlen, weil es wird ja immer mal wieder auch, es gibt Phasen, wo es gehypt wird, also nochmal so Low Carb beispielsweise, so auch so im Prinzip gar kein Getreide mehr, macht das anscheinend ja dann auch keinen Sinn.
Wie diese Makronährstoffe genau aufgeteilt werden sollen, ist von Person zu Person unterschiedlich. Da muss man wirklich jede Person individuell betrachten, denn jede hat andere Anforderungen an die Ernährung, jede bringt andere Vorerkrankungen beispielsweise mit. Deswegen muss man sich das da ganz genau anschauen. Und wir bei Foodpunk beispielsweise, wir sehen uns jede Person individuell anschauen, wie hoch ist das Übergewicht, das abgenommen werden soll, welche Vorerkrankungen liegen vor. Und wir empfehlen beispielsweise dann Personen mit einer Insulinresistenz mit starkem Übergewicht, den würden wir eher empfehlen, mal die Kohlenhydrate zu reduzieren, weil es ja die Kohlenhydrate sind, die der Körper da gerade nicht so gut verstoffwechseln kann.
Okay.
Also da ist es ganz wichtig, individuell auf die Person zu schauen, was ihr gerade gesundheitlich auch gut tun könnte, zusätzlich zum Abnehmen.
Und bedeutet letztendlich, das Grundprinzip, mach mal Low-Fat, Low-Carb oder High-Fat, heißt nicht, damit nimmt man letztendlich mehr ab unter Umständen. Und wenn ich solche Einstellungen mache, dann eben beispielsweise im Kontext von Grunderkrankungen.
Ja, also eine gesunde Person nimmt nicht durch dieses eine Extrem unbedingt besser ab als durch das andere Extrem, sondern es sollte immer so ein gewisser Mittelweg sein. Es kommt tatsächlich auch ganz darauf an, was die Person einfach schon mitbringt, um ihr konkrete Empfehlungen geben zu können, auf welche Makronährstoffe sie eher setzen sollte.
Okay, lass uns einmal auf das Thema schauen, wenn Normalgewicht besteht oder vielleicht gar nicht viel an Gewicht reduziert werden sollte. Wie würdest du da mit umgehen? Also wenn es jetzt nicht irgendeine Vorerkrankung gibt, sondern auf was würdest du den Fokus lenken?
Oh ja, wenn da mit dem Wunsch der Kundin auf uns zukommt, da frage ich erstmal gerne, warum möchtest du denn abnehmen? Möchtest du abnehmen, weil du deine Fettpolster, die du vielleicht noch hast, loswerden willst? Aber warum? Willst du einem Schönheitsideal entsprechen oder liegt da vielleicht doch irgendeine Vorerkrankung vor, die mit dem Abnehmen reduziert werden könnte, wie beispielsweise eine Insulinresistenz? Und man muss ehrlich sein, meistens ist es der erste Grund. Man will einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen, aber da ist das Abnehmen, also die Unterbilanzierung, vielleicht gar nicht unbedingt das Richtige für die Person. Man möchte sich ja optisch straffen meistens mit dem Abnehmen. Das Problem ist aber, wenn unter dem Fettgewebe keine Muskulatur sitzt, hat man so gut wie keine Möglichkeit dazu, dass der Körper überhaupt straffer wird. Das heißt, so einer Person würde ich am Ende tatsächlich sogar empfehlen, mehr zu essen und zusätzlich Sport zu treiben, insbesondere Kraftsport, um die Muskulatur unter dem Fettgewebe aufzubauen und so den Körper am Ende straffer wirken zu lassen. Das hat natürlich zur Folge, dass das Gewicht auf der Waage steigt, aber solange da am Ende das optische Ziel genau das ist, was die Person erreichen möchte, ist es der richtige Weg, den man gehen sollte.
Das heißt, es gibt schon Unterschiede. Also es gibt Situationen, wo Abnehmen definitiv nicht sinnvoll ist. Also gleich, wenn es viele betrifft, wo siehst du da Grenzen? Oder wo würdet ihr auch vorgehen und sagen, naja, nee, dann können wir das Abnehmthema nicht in den Vordergrund stellen?
Ja, das ist insbesondere bei Personen, die vielleicht schon untergewichtig sind. Also da ist es wirklich sehr gefährlich, wenn die noch weiter abnehmen wollen. Und darüber hinaus sollte man vor allem auch noch ältere Personen nennen, die sich im Bereich des Normalgewichts befinden. Im Alter, insbesondere bei Frauen in den Wechseljahren, nimmt man das ein oder andere Fettpölsterchen zu, vor allem vielleicht am Bauch, und das möchten die Personen oft direkt wieder abnehmen. Aber das Problem ist, bei einer Unterbilanzierung geht nicht nur Körperfett verloren, sondern immer auch ein bisschen Muskelmasse. Und um dem entgegenzuwirken, ist es für die Personen viel ratsamer, mehr Kraftsport zu machen, statt nur das Gewicht reduzieren zu wollen. Und das hilft ihnen nicht nur, die Figur wieder etwas zu straffen, sondern verbessert auch letztendlich den Stoffwechsel. Und was man bei älteren Personen nicht vergessen darf, dieses Krafttraining sorgt für deutlich mehr Stabilität im Alter. Man ist länger fit, kann länger die eigenen Getränkekisten in die Wohnung tragen und die eigenen Einkaufstaschen und schafft es so, länger selbstständig zu sein.
Wir haben versprochen, in diesem Podcast über die richtige Ernährung zum Abnehmen zu sprechen. Wir haben jetzt schon über ein paar Aspekte, glaube ich, gesprochen, die hilfreich sind. Aber wie muss ich essen? Was muss ich essen? Wir brauchen mal von dir ein paar Tipps und Tricks, Ernährungstipps. Auf was sollte ich achten? Wie kann ich jetzt schon mal damit starten, um dem Thema Hunger und Sättigung zu begegnen, aber wirklich auch nachhaltig die Gewichtsreduktion auch einzuläuten in die Richtung?
Bevor wir genauer darauf eingehen, was man essen sollte, möchte ich gerne erstmal den Punkt nennen, wie man essen sollte. Ich habe eingangs schon mal genannt, diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die wir oft zu uns nehmen, die verleiten uns oft dazu, dass wir ganz oft am Tag essen, ganz viele Snacks einbauen. Und wenn man mal wirklich dokumentieren würde, was man über den Tag eigentlich so snackt, ich glaube, das würde ganz viele Hörerinnen und Hörer am Ende des Tages erschrecken, was sie eigentlich so unterbewusst essen. Deswegen ist mein erster Tipp, den ich immer gerne an die Hand gebe: Werde dir bewusst, wie oft du am Tag isst. Und wenn du schon weißt, okay, ich tendiere echt dazu, viel zu snacken, stell dir mal einen Timer. Wenn du etwas gegessen hast, stell dir einen Timer von 2 bis 3 Stunden und nimm dir vor, in diesem Zeitraum nichts zu essen. Und das kann schon mal ein erster guter Schritt in die Richtung sein, seltener zu einzelnen Mahlzeiten zu greifen, seltener zu Snacks zu greifen.
Wie häufig essen wäre denn gut? Also du hattest eben schon Frühstück, Mittag, Abendessen gesagt. Wir wissen mittlerweile, entwickelt sich da der Trend eher hin, dass auch die Hauptmahlzeiten in ihrer Häufigkeit sich einmal verändert. Es gibt dieses Thema, dieses Snackification, also zwischendurch immer sich irgendetwas reinzuschieben. Was wäre aus ernährungswissenschaftlicher Sicht eine Mahlzeitenanzahl, die sinnvoll ist?
Da sind 3 Mahlzeiten am Tag völlig ausreichend. Okay. Viele sagen sogar noch weniger, 2 Mahlzeiten beispielsweise. Es gibt sogar den Trend von one meal a day, also dann nur eine Mahlzeit. Aber wir Ernährungswissenschaftler von Foodpunk empfehlen 3 Mahlzeiten am Tag. Mehr sind bei gesunden, normalen Menschen nicht nötig.
Okay. Wir haben schon jetzt makronährstoffseitig Dinge mit aufgegriffen. Dann sich bewusster mit den Themen auseinanderzusetzen, auch das ein bisschen zu, ist auch mal zu bilanzieren. Aber dieses Thema Achtsamkeit, lass uns da gerne nochmal genauer drauf schauen.
Neben dem, wie oft wir essen am Tag, sollte man zudem auch drauf schauen, wie esse ich meine einzelnen Mahlzeiten. Also diese Tipps wie, man soll nicht vom Fernseher essen, man soll nicht nebenbei das Handy in der Hand haben, die hat jeder von uns wahrscheinlich auch schon mal gehört. Aber wie kann ich jetzt eigentlich wirklich achtsam essen? Und da habe ich einen ganz einfachen Tipp. Mach dir deine Gabel und deinen Löffel nicht immer voll bis zum Rand. Nimm dir vielleicht immer nur einen halben Löffel voll, eine halbe Gabel voll und schieb dir das in den Mund. Denn dadurch isst du automatisch schon langsamer. Und wenn du das dann gemeistert hast, versuch mal nicht, während du den einen Bissen noch kaust, dir schon den nächsten auf die Gabel zu schieben, sondern zu warten, bis du runtergeschluckt hast, und dann erst nimmst du dir den nächsten Löffel. Also und das hilft dir automatisch dabei, zum einen langsamer zu essen, aber auch bewusster zu essen, die Geschmäcker in deinen Lebensmitteln mehr wahrzunehmen, die Konsistenz. Und so, finde ich, hat man auch einfach mehr Freude an seinem Essen. Mhm.
Wir sind jetzt gerade in Punkten drin, die rund um bewusst werden, in dem Moment sein. Also ich meine, selbst wenn viele den Tipp schon gehört haben, sich nicht vorm Fernseher zu essen, ich glaube auch so Veränderungen. Mir würde jetzt einfallen, zum Beispiel auch mal Messer und Gabel zu vertauschen. Also dass man mal aus dem Automatismus rauskommt, ständig immer nur reinzuschaufeln, sondern quasi durch die Veränderung plötzlich mehr wieder im Hier und Jetzt zu sein und auch bei dem Essen zu sein. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt und kann ein Einstieg sein, weil wir müssen ja drauf schauen, bei der richtigen Ernährung und auch bei einer gesunden Ernährung, haben ganz viele schon ganz viel von gehört und wir sind uns einig, nicht verarbeitete Lebensmittel, all die Dinge, die mit dazugehören, keine hohe Mahlzeitenfrequenz, 3 Mahlzeiten. Es ist ja bekannt. Ich glaube, dass wir die Menschen da draußen, die uns auch gerade zuhören, kein Wissensthema haben, sondern die Frage, die sie stellt, ist, aber wie schaffe ich es? Also was kannst du uns noch an Tipps mitgeben, wo man sagt, wie schaffe ich es, mich mit den Dingen eher zu nähern? Was sind Tipps, die du sonst gerne weitergeben würdest?
Aha. Ja, wie letztendlich eine gesunde Ernährung aussieht, das, glaube ich, weiß jeder von uns. Die Schwierigkeit besteht nur darin, das auch in den Alltag umzusetzen. Und da gibt's Tipps wie Sand am Meer, die ich da jetzt mitgeben könnte. Aber einer liegt mir ganz besonders am Herzen. Schau, dass du bei jeder Hauptmahlzeit, bei jedem Mittagessen, bei jedem Abendessen immer irgendwo, in welcher Form auch immer, eine Portion Gemüse dabei hast.
Okay.
Das ist so simpel wie genial. Das könnte ein einfacher Salat sein mit ein paar Tomaten drin oder Karottenraspeln. Dann könnte es aber auch eine Gemüsebeilage zu einem Gericht sein. Und bei Gemüse gibt es ja so viele verschiedene Variationen und auch wie man sie zubereiten kann. Das heißt, da wird es auch definitiv nicht langweilig. Aber Gemüse sollte definitiv die Basis unserer Ernährung sein. Sie ersättigt uns lang, enthält super viele wichtige Mikronährstoffe und dabei auch noch relativ wenige Kalorien. Und um mal bei den sehr einfachen Tipps zu bleiben, möchte ich gleich noch auf das Thema Trinken eingehen. Denn Trinken gehört ja genauso zu unserer Ernährung wie das Essen. Und da ist der einfachste Punkt, an dem man ansetzen kann, trink nur noch kalorienfreie Getränke. Das meiste sollte im besten Fall einfach reines Wasser sein, ohne irgendwelche Zusätze. Und wem es zu langweilig ist, der kann da ins Wasser noch ein bisschen Zitrone reingeben, ein paar Beeren reingeben, um dem Ganzen ein bisschen Geschmack zu verleihen. Diese flüssigen Kalorien über gezuckerte Getränke, über Milchgetränke, das sind welche, die uns tatsächlich überhaupt nicht satt machen. Also da merken wir gar nicht, dass wir dadurch Kalorien aufgenommen haben. Und deswegen fokussiere dich erstmal auf rein kalorienfreie Getränke. Und um noch kurz bei dem Punkt Getränke zu bleiben, möchte ich auch an der Stelle das Thema Alkohol noch kurz ansprechen. Oh. Alkohol ist... okay. Wer wirklich abnehmen möchte, sollte sich echt Gedanken drum machen, wie wichtig ihm Alkoholkonsum ist. Denn das Alkohol, der liefert wahnsinnig viele Kalorien, sogar mehr Kalorien als Fett pro Milliliter und hemmt zugleich noch unsere Fettverbrennung. Das heißt, auch wenn wir uns gerade in einem Kaloriendefizit empfinden und dann Alkohol trinken, dann ist die Fettverbrennung im Körper teilweise sogar für mehrere Tage blockiert. Zusätzlich regt Alkohol den Appetit an, was dann die Unterbilanzierung, also das Kaloriensparen am Ende, noch schwieriger macht.
Okay, also nur um die Eckpunkte mal mitzunehmen und bevor man jetzt sagt, ich muss alles radikal umstellen oder die Kalorien so maximal reduzieren wie möglich, ich finde die Punkte sehr gut. Also fassen wir nochmal zusammen, achtsames Essen, ja, also sich der Dinge bewusst werden in beide Richtungen. Einmal so, was esse ich beispielsweise und im Essensprozess selbst, hier im Hier und Jetzt zu sein. Dann sagst du eine schöne Komponente, nämlich immer Gemüse mit einzubauen, aufgrund der Sättigung und mengenmäßig, wenn man es auf dem Teller verteilt sieht, quasi die Kaloriendichte ja auch nochmal mit reduziert werden würde. Super gut und einfach umzusetzen. Und sinnvoll, an sinnvollen Stellen so diese leeren Kalorien, die irgendwie keinen Impact auf Sättigung haben, wie in Getränken beispielsweise, wie der Schluck Milch im Kaffee, ist doch nur der eine Schluck, aber es läppert sich natürlich auf Dauer und dementsprechend kann ich hier auch quasi mit einsparen, ohne dass es große Veränderungen sind und Einschränkungen sind. Und das Alkoholthema, ja, da hast du absolut recht. Die Auswirkung auf den Stoffwechsel als Neurotoxin, natürlich noch ganz andere Punkte mit dabei, aber so Hemmung der Fettverbrennung, mehr Hungergefühl zu haben oder auch dieses Pseudo-Hungergefühl zu haben, das ist dann natürlich durchaus auch schwierig. Aber ich glaube, da haben wir schon mal einige Punkte mitgegeben. Jetzt nehme ich mal so ein paar Punkte raus und konfrontiere dich mal damit. Was hältst du davon, wenn ich sagen würde, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen?
Nichts.
Warum?
Am Ende kommt es darauf an, wie viel wir über den Tag verteilt essen. Das ist dem Körper völlig egal, ob du das nach 18 Uhr oder vor 18 Uhr isst tatsächlich. Mit Jein würde ich jedoch die Frage beantworten, wenn es anschließend um das Thema Schlaf geht. Ja. Denn wenn wir sehr spät abends sehr viel essen, wirkt sich das negativ auf unsere Schlafqualität aus. Und schlechter Schlaf wiederum beeinflusst am nächsten Tag unsere Hunger- und Sättigungsregulation. Also unterm Strich, wenn wir schlecht schlafen oder wenig schlafen, haben wir am nächsten Tag mehr Hunger und mehr Appetit. Deswegen, also nach 18 Uhr ist es völlig in Ordnung, alles zu essen, was man möchte. Aber so etwa 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen sollte man tatsächlich darauf achten, nicht mehr zu viel zu essen.
Okay. Heißt aber trotzdem der Fokus Richtung Bilanzierung. Also der eine Teil ist quasi nicht zu viel Energie aufzunehmen. Und von daher, wenn es sich über den Tag anders verteilt, wäre es möglich. Aber für den Schlaf ist es nicht gut. Und das kann dann auch Auswirkungen haben. Ich habe noch was. Nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen. Oder am Abend keine Kohlenhydrate essen. Das wird ja auch gerne
gemacht. Ja. Dieser Mythos kommt ja daher, dass man sagt, okay, abends die Kohlenhydrate, die bringen die Fettverbrennung durcheinander und die Fettverbrennung soll ja in der Nacht anlaufen, möglichst stark. Und deswegen isst man abends keine Kohlenhydrate mehr, damit der Körper auf das Körperfett zugreift. Das stimmt in gewisser Weise sogar. Aber wenn man jetzt so eine normale Menge an Kohlenhydraten abends isst, wie so eine kleine Portion Reis oder Kartoffeln, dann hat es überhaupt keinen großen Einfluss. Da würde ich eher sagen, okay, abends nicht unbedingt die große Portion Pasta mit Weißbrot und Dessert danach. Wenn so eine normale Menge an bestenfalls komplexen Kohlenhydraten am Abend ist, warum nicht?
Also immer auch mit dem Blick natürlich, fördert es mehr das Abnehmen beispielsweise. Ich komme mal zum nächsten, was auch medial sehr verbreitet ist, Intervallfasten. Kann ich durch Intervallfasten abnehmen?
Ja, ein sehr spannendes Thema, das ja auch in den Trends immer weiter nach oben schießt. Intervallfasten hilft uns tatsächlich dabei, dass wir weniger zu diesen kleinen Snacks zwischendurch greifen. Denn wenn man weiß, okay, da läuft mein Timer, zu dem ich jetzt nichts essen darf, dann greift man auch mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit mal zu einem Snack zwischendurch. Auf jeden Fall. Und dadurch kann es natürlich auch wieder dazu kommen, dass man letzten Endes weniger isst.
Aber Intervallfasten für sich alleine genommen, also ich nehme mal so die klassischen 16-8 beispielsweise, 16 Stunden Fastenzeit, über die Nacht kommen 8 Stunden Essen am Tag. Wenn ich mich aber in den 8 Stunden jetzt wieder komplett überbilanzieren würde, würde es keinen Mehreffekt auf das Abnehmen haben.
Nee, darauf wird es dann keinen Effekt mehr haben. Okay. Also wenn wir trotzdem zu viele Kalorien essen, hat es dann letztendlich keinen Effekt. Das Intervallfasten kann natürlich super viele weitere gesundheitliche Vorteile haben, die über das Abnehmen hinausgehen. Aber ich denke, das würde jetzt den Rahmen nicht so voll sprengen.
Dann gucken wir, müssen wir nochmal separat zum Thema Fasten sprechen. Aber dann lass uns hier beim Abnehmthema nochmal bleiben und auf die Abnehmspritze schauen. Also Abnehmspritze verwenden, um abzunehmen.
Die Abnehmspritze, die ist ja wirklich in aller Munde, vor allem aus Hollywood. Ich möchte an der Stelle Abnehmspritze in ganz, ganz große Anführungszeichen setzen. Denn diese Spritze und dieser Wirkstoff darin wurden ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetikern entwickelt. Man hat jedoch als Side-Effekt herausgefunden, dass es durchaus auch beim Abnehmen helfen kann. Mit einem großen Aber: wenn man die Abnehmspritze nutzt, hat man mit wahnsinnigen Nebenwirkungen zu kämpfen. Natürlich hat man dann zum einen weniger Appetit, und das ist ja auch letztendlich eines der Ziele dieser Spritze. Aber man kann zudem wahnsinnig unter Verdauungsbeschwerden leiden, unter Übelkeit. Und es ist die Frage, ob man sich das wirklich antun möchte, um am Ende vielleicht einem Schönheitsideal zu entsprechen. Ich bin da definitiv der Meinung, dass dieser Wirkstoff Semaglutid definitiv den Menschen vorbehalten werden sollte, die damit gesundheitliche Probleme bekämpfen wollen, die einen Typ-2-Diabetes haben, die mit starkem Übergewicht kämpfen und von einem metabolischen Syndrom betroffen sind. Und da bin ich ein großer Gegner davon zu sagen, dass jemand zur Hilfe ziehen kann, der einfach nur aus kosmetischen Gründen ein paar Kilos abnehmen möchte.
Ja, es ist vor allen Dingen ist es nicht nachhaltig. Also erstmal, das sagen sogar die Forschenden dazu, dass es eine Unterstützung sein kann und es hat ja auch einen schnellen Effekt. So. Ich glaube, wenn man viele Dinge probiert hat oder Vorerkrankungen hat, wo das Abnehmen nochmal mehr mit eingeschränkt ist, kann das ein Ansatzpunkt sein. Aber alle Studien sind durchgeführt, immer mit Bewegungs- und Ernährungsprogrammen in Kombination. Und wir wissen auch, beim Absetzen der Spritze findet die Gewichtszunahme in den meisten Fällen wieder statt. Das heißt, es führt uns auch wieder weg von einer gesunden Ernährung oder einer richtigen Ernährung, die nachhaltig wirklich in den Alltag integriert werden kann.
Ja, das ist dann genauso wie mit dem Jojo-Effekt bei Crash-Diäten.
Ist ja eben schon mal eingangs von mir erwähnt worden, du hast es eben auch erwähnt. Du arbeitest oder bist Teil der Geschäftsführung von Foodpunk und die Idee ist, mehr Punk auf den Teller zu bringen. Das hattest du mir gesagt. Was heißt denn Punk auf den Teller bringen und in dem Kontext natürlich auch gesunde Ernährung?
Ja, Foodpunk gibt es jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren und das war unser Einstiegsmotto. Wir wollen den Punk auf den Teller bringen und daher eben auch unser Name. Warum der Punk auf dem Teller? Die Ernährungsweise, die wir von Foodpunk propagieren, das heißt eine sehr natürliche Ernährungsweise mit viel Gemüse, überwiegend unverarbeiteten Lebensmitteln, das wirkt oft vielleicht erstmal komisch, wenn man sich so ernährt. Ich meine, wer hat noch nicht einen komischen Spruch von den Arbeitskollegen abbekommen, wenn man so eine richtig gesunde Mahlzeit mal in die Mittagspause mitgebracht hat? So einen gesunden Salat oder was mit viel Gemüse und Fisch. Da schaut ja gerne mal der Kollege von rechts so, aha, heute bin ich wieder gesund unterwegs, willst du abnehmen? Und was wir aber machen wollen von Foodpunk ist, dass wir dieses scheinbar Außergewöhnliche wieder normal machen. Wir wollen den Punk auf den Teller bringen und wir sind die Punks, die dieses Ungewöhnliche tun, weil wir es wieder gewöhnlich machen wollen. Es ist doch eigentlich schon Wahnsinn, dass wir es für normal erachten, in der Mittagspause eine Currywurst zu essen, einen Burger zu essen, so diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die nichts mehr mit denen zu tun haben, was dann eigentlich vom Acker beispielsweise kommt. Es sollte doch viel normaler sein, sich so zu ernähren, dass es auch dem Körper und der eigenen Gesundheit gut tut.
Und das normal werden lassen, finde ich einen sehr, sehr schönen und sehr spannenden Ansatz. Gesunde Ernährung in der Vielfalt, hast du, gehört ja auch mit dazu, und natürliche Lebensmittel in der Auswahl, eine klare, ordentliche Mahlzeiten von Frühstück, Mittag und Abendessen, die mit dazugehören. Jetzt erklär uns mal den Weg. Also ich würde mich jetzt entscheiden und sagen, ich möchte auch Ernährung so erleben. Was bekomme ich bei euch? Mhm. Wie sieht das aus und muss ich zwingendermaßen abnehmen wollen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Du hattest ja zuvor schon erwähnt, dass wir im Grunde alle wissen, wie wir uns gesund ernähren. Das Wissen haben wir. Die Schwierigkeit liegt tatsächlich in der Umsetzung und genau dabei können wir eben helfen. Zu uns kommen insgesamt Menschen, die etwas in ihrer Ernährung ändern wollen, die sich gesünder ernähren wollen, aber man muss das zugeben, die meisten wollen etwas in ihrer Ernährung ändern, sobald sie abnehmen wollen. Und genau für den Wunsch einer jeden Person erstellen wir einen individuellen Ernährungsplan mit ganz leckeren Rezepten, der eben dabei hilft, das auch umzusetzen und so die Ziele zu erreichen. Eben sei es, wenn man abnehmen möchte, sich gesünder ernähren will, vielleicht sogar gesund zunehmen und Muskulatur aufbauen will. Und wir können da wirklich ganz individuell auf jede Person eingehen. Am Anfang wird nämlich ein Fragebogen ausgefüllt, in dem man ganz viel angeben kann. Auch wenn man Unverträglichkeiten hat oder Vorerkrankungen, auf die unbedingt geachtet werden muss. Anhand dieser Angaben, die man da macht, erstellen wir den individuellen Ernährungsplan mit vielen leckeren Rezepten und die gibt es auch eben noch in einer super praktischen App dann, die die Umsetzung noch deutlich leichter macht mit so einem Wochenplaner, eine Einkaufsliste gibt es dazu und ein ganz wichtiger Punkt ist auch die große Unterstützung durch unseren Support, denn Ernährung ist ein Thema, das struggelt man vielleicht mal damit, aber möchte man mal gerne einen Experten an der Seite, den man fragen kann, wenn man sich irgendwo unsicher ist. Und da steht unser Expertensupport immer an der Seite. Es ist mein Team, das aus Ernährungswissenschaftlern und auch schon Foodpunk-Experten, die da mit dabei sind, die zur Seite stehen, wenn es Fragen gibt, sei es rund um den Ernährungsplan, sei es allgemeine Ernährungsfragen. Und zusätzlich gibt es noch eine super unterstützende Community, bei der sich Tausende von Foodpunks mittlerweile versammeln und sich gegenseitig dabei unterstützen, den Weg in eine gesündere Ernährung zu finden.
Du sagst, viele eurer Kundinnen und Kunden kommen eher über das Thema Abnehmen. Mhm. Ich glaube, du hattest mir mal so gesagt, so 80% kommen eigentlich darüber. Und wenn ich das Konzept richtig verstehe, geht es eigentlich darum zu sagen, okay, wir bringen den Punk, der in Wahrheit gar kein Punk ist, sondern eigentlich die Ernährung, wie sie sein sollte. Und übrigens der Nebeneffekt dabei ist, wenn man das integriert, nehme ich auch noch ab.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Wir sagen nämlich immer, die Kunden kommen zu uns, weil sie abnehmen wollen, aber bleiben, weil es ihnen mit der Ernährung so gut geht und weil sie sich besser fühlen, weil sie weniger Nachmittagstief haben, weil sie besser schlafen in der Nacht, dadurch besser regeneriert sind oder auch resilienter werden. Einfach nur dadurch, dass der Körper super mit allen Nährstoffen, die er braucht, versorgt ist, diese Ernährung dem Körper einfach richtig gut tut und sich das auch positiv auf die Psyche letztendlich auswirkt.
Barbara, ich stelle unseren Gästen immer gerne nochmal so ein paar persönliche Fragen, um dich näher kennenzulernen. Wir haben jetzt ganz viele Informationen von dir erhalten, Ansatzpunkte, die die ein oder anderen sicherlich auch schon mal gehört haben, aber es wird klarer, okay, es geht um gesunde Ernährung, die nichts im Verbotbereich unterwegs ist, sondern eine gesunde Ernährung wirklich in den Alltag mit zu integrieren. Das ist euer Ziel, das ist dein Ziel. Aber jetzt persönlich. Gib uns doch mal einen Einblick. Wie sieht denn deine persönliche Ernährung aus?
Meine Ernährung, würde ich tatsächlich behaupten, sieht ziemlich gesund aus. Also ich achte persönlich ganz viel darauf, dass in wirklich jeder Mahlzeit eine Proteinquelle drin ist, dass gute Fette drin sind, eben vielleicht, wenn ich an dem Tag auch viel Sport mache, definitiv eine gute Menge an Kohlenhydraten drin sind.
Nenn mal ein paar Lebensmittel.
Ich kann dir mal erzählen, was ich heute schon so alles gegessen habe. Ich hatte zum Beispiel mittags eine Hühnersuppe, die ich aufgepimpt habe mit zusätzlich Karotten und Zucchini, etwas Kokosmilch, Knoblauch und Ingwer. Und dazu habe ich mir selbstgemachten Kichererbsen-Tofu gemacht. Okay. Oder zum Frühstück gab es beispielsweise einen griechischen Joghurt mit Himbeeren und Leinsamen dazu.
Sehr spannend. Was gibt's heute Abend?
Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Schau mal, was der Kühlschrank noch zu dir gibt.
Das heißt, es ist auch nicht, oder du bist so in den Themen drin, dass du keinen Ernährungsplan parallel mit am Laufen hast?
Ja, genau, das ist es tatsächlich. Ich bin seit mittlerweile fast 6 Jahren bei Foodpunk und kriege dadurch auch tagtäglich mit, welche Rezepte so gekocht werden, welche auch bei uns im Büro erstmal geshootet werden, entwickelt werden, um sie dann unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Und dadurch habe auch ich persönlich für mich ganz viel darüber gelernt, was ist eigentlich eine Ernährung, die mich möglichst sättigt und dabei mit allen Nährstoffen versorgt, die ich brauche. Und das ist bei mir mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich gar nicht mehr groß nachdenken muss. Und das ist auch letztendlich das, was wir unseren Kunden vermitteln wollen. Mithilfe eines individuellen Ernährungsplanes bekommen sie einen Fahrplan an die Hand, der ihnen hilft, ihre Ernährung in diese Richtung umzustellen und im Endeffekt sich genau diese Ernährungsprinzipien auf die Dauer anzueignen. Also wir sagen niemanden, er muss sich sein Leben lang strikt nach so einem Ernährungsplan ernähren. Das ist auch nicht realistisch. Aber diese Prinzipien der gesunden Ernährung, die sollten auf Dauer in Fleisch und Blut übergehen.
Okay, ist es bei dir auf jeden Fall. Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, ich bleibe mal, das ist immer noch meine erste Frage. Nutzt du intermittierendes Fasten?
Gelegentlich, ja.
Gelegentlich, so nach Bedarf.
Intermittierendes Fasten kommt bei mir tatsächlich vor allem vor, wenn ich gerade keine Zeit hatte, mir ein Frühstück vorzubereiten. Aber da ist mein Körper mittlerweile relativ gut drauf umgestellt. Also ich esse generell eher wenige Kohlenhydrate. Das heißt, mein eigener Fettstoffwechsel ist gut darauf angepasst, mich und meinen Körper auch mal mit Energie aus meinem Fettgewebe zu versorgen, wenn ich gerade nicht die Möglichkeit habe, was zu essen. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Nebeneffekt, wenn man mal gelernt hat, auch von Mahlzeiten unabhängig zu sein. Dass ich weiß, okay, wenn jetzt mal mein Nachmittagssnack beispielsweise ausfallen würde, dann bekomme ich nicht so einen Hungerast oder komme in den Blutzuckerspiegel, sondern mein Körper hat gelernt, ich bekomme ja eh später wieder was zu essen. Das kann ich jetzt gut überbrücken.
Welche ist deine Lieblingsmahlzeit?
Ich mag am liebsten das Abendessen. Da habe ich ganz viel Zeit zu kochen und koche meistens auch die Menge, dass ich mir mindestens am nächsten Tag Mittag noch was ins Büro mitnehmen kann.
Welchen Traum willst du dir in deinem Leben noch erfüllen?
Ich will einen Ultra-Trail laufen.
Okay, das heißt?
Genau, das heißt, ich möchte gerne einen Trailrun machen, der über die Marathondistanz hinausgeht.
Okay.
Das heißt, durch die Berge, über Trails auf unbefestigten Wegen. Das wäre
mein
Traum.
Wie lange läuft man denn da?
Also es gibt durchaus auch Rennen, da ist man über 20 Stunden unterwegs. Aber ich glaube, das ist etwas zu ambitioniert. Ich würde gerne erstmal die Marathondistanz schaffen.
Okay. Lieber Katzen oder lieber Hunde?
Katzen. Ich bin mit Katzen aufgewachsen.
Was hättest du gemacht, wenn du nicht Ernährungswissenschaftlerin geworden wärst?
Dann wäre ich jetzt Biologin.
Biologin?
Ja.
Und was würdest du da machen als Biologin? Forschen oder lehren?
Ja, ich wäre höchstwahrscheinlich in die Forschung gegangen.
Okay.
Ja.
Barbara, wir haben verschiedene Punkte angesprochen, die Richtung, und wir sind dann in Wahrheit doch auf eine gesunde Ernährung nochmal an einigen Punkten mit eingegangen. Jetzt lass uns den Leuten, die uns zuhören, noch so ein paar Tipps mitgeben. Du hast schon ein paar Sachen schon angesprochen. Wir haben über das ideale Frühstück bereits gesprochen, proteinreich. Deswegen brauchen wir das nicht nochmal zu wiederholen. Aber ich habe mir noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Was kann ich tun bei Heißhunger?
Nach solchen Tipps werden wir auch gern von unseren Kunden gefragt, was mache ich jetzt, wenn so akut Heißhunger aufkommt? Da empfehle ich persönlich total gerne, einen sehr intensiven, unangenehmen Geschmacksreiz zu setzen. Also was ich damit meine ist, dass man genau in diesem akuten Moment sich einen sehr starken schwarzen Kaffee macht, den in einem Schluck runterkippt und so ein bisschen auf der Zunge lässt. Und diese sehr starke, unangenehme, bittere Wahrnehmung bremst den Appetit sofort aus und diesen Heißhunger. Wenn man jetzt keinen Kaffee mag, kann man das gerne auch mit einem Shot Apfelessig machen. Und dann ein großes Glas Wasser nachtrinken und dann ist der Heißhunger in der Regel wie weggeblasen.
Was, wenn ich einen extremen Süßhunger habe?
Da könnte das tatsächlich auch funktionieren, gut, weil es ja da dieses Verlangen nach einem bestimmten Geschmack ist. Alternativ, wenn es jetzt so ein spezifischer Schokohunger ist, da kann ich sehr so 90 oder 100%ige Schokolade empfehlen. Da einfach so ein Stück abbrechen, auf die Zunge legen, wirklich schmelzen lassen, genießen, sich Zeit dafür nehmen. Und dann ist dieser Süßhunger oft auch schon befriedigt.
Jetzt ein Thema, was nicht unmittelbar mit Abnehmen zu tun hat, aber häufig bei Menschen mit Übergewicht auch mit einer Rolle spielen, aber auch die nicht übergewichtig sind. Letzter Punkt, nämlich das Thema ein Nachmittagstief. Du hast es eben schon mal kurz mit erwähnt. Was kann ich tun, ernährungsseitig, oder worauf sollte ich achten, damit ich nicht in ein Nachmittagstief komme?
Als besten Tipp kann ich mitgeben, schau erstmal, dass du nachts ausreichend schläfst. Mindestens 7 bis 9 Stunden in der Nacht. Denn genug Schlafen hilft tatsächlich auch beim Abnehmen an sich. Wenn jetzt trotzdem dieses Nachmittagstief auftritt, schau in den nächsten Tagen, dass du mittags möglichst nicht so eine große Menge isst oder eher etwas, was kohlenhydratärmer ist und dir dabei hilft, deinen Blutzucker stabil zu halten. Das heißt, viel Gemüse, eine gute Proteinquelle mit dabei, vielleicht eher eine kleinere Kohlenhydratbeilage. Denn oft ist dieses Nachmittagstief dadurch bedingt, dass wir einen starken Blutzuckerabfall haben nachmittags plötzlich.
Die richtige Ernährung, um abzunehmen, gesund abzunehmen und auch langfristig das Ganze zu halten. Der Schlüssel liegt logischerweise in unserer Ernährung. Es geht um verschiedene Mechanismen, die wir angesprochen haben, über Achtsamkeit, über der Themen sich bewusst zu werden. Ja, auch das Unterbilanzieren gehört mit dazu, aber es geht um ein Überführen, sodass es eigene Routinen werden, die man wirklich integrieren kann. Barbara, vielen Dank, dass du da warst. An abschließenden Punkt würdest du sagen, die gesunde Ernährung ist schwierig?
Sie wird uns schwierig gemacht. Aber an sich ist sie keine Schwierigkeit.
Und umsetzbar auch über längere Zeiträume und nicht nur über die kurze Phase des Abnehmens.
Durchaus, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Super, dann vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.